NDR 90,3 Podcast. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Willkommen zur 3216. Sendung. Vor 200 Jahren wurde Cuxhaven zum Seebad. Heute liegt die Stadt an der Nordsee mit 3,5 Millionen Übernachtungen im Jahr an der Spitze aller Kurorte in Deutschland. Cuxhaven, damals und heute. Mehr dazu in diesem Hamburger Hafenkonzert. Am Mikrofon ist Kerstin von Stürmer. "200 Jahre Seebad Cuxhaven", das wird das ganze Jahr über in der Stadt groß gefeiert. Der offizielle Festakt fand vor wenigen Wochen im Schloss Ritzebüttel statt. Dort trafen sich Vertreter von Politik, Wirtschaft und Kultur. Aus Hannover war Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies gekommen.
Als gebürtiger Wilhelmshavener, sozusagen direkt von der Küste, bin ich ja jemand, der in Niedersachsen immer wieder deutlich macht, wir sind nicht das Ende der Welt, wir sind das Tor zur Welt. Und ich finde, hier ist ein ganz besonders schönes Tor mit Cuxhaven und deswegen freue ich mich natürlich, heute hier zu sein.
200 Jahre Seebad Cuxhaven, der Wirtschaftsminister guckt natürlich zum einen auf die Tourismuszahlen, zum anderen natürlich auf Industrieansiedlungen. Verträgt das eine das andere?
Ja, hervorragend sogar. Ich glaube, wer anfängt, das eine gegen das andere auszuspielen, macht einen Fehler. Allein wenn man die wirtschaftliche Situation betrachtet, der Tourismus etwas sehr Langfristiges, recht Stabiles bei uns an der Küste, aber natürlich oft zwar vom Umsatz sehr hoch, aber von den Lohnmöglichkeiten relativ gering. Und auf der anderen Seite die Industrie, die schafft gut bezahlte Arbeitsplätze, schafft Wirtschaftskraft, schafft Wachstum in der Region. Und ich glaube, dass gerade auch hier in Cuxhaven mit der Siemens-Ansiedlung das sehr deutlich wird. Das passt gut zueinander. Im Gegenteil, wenn wir das klug machen, glaube ich, werden Leute neugierig sein und interessiert auch feststellen wollen, was eigentlich rechts oder links von ihrem Urlaubsort eigentlich passiert.
Und natürlich war auch Hamburg vertreten. Schließlich war es ein Hamburger, der die Stadt Cuxhaven vor 200 Jahren zum Seebad erklärte. Noch heute sind die Beziehungen zwischen der Hansestadt und Cuxhaven eng. Das bestätigt Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch.
Die Geschichte wird sicherlich auch darauf zurückzuführen sein, dass auch damals die Elbe das verbindende Glied war zwischen Hamburg und Cuxhaven. Es waren andere Inhalte, die man versucht hat, dort gemeinsam wirtschaftlich, touristisch und insgesamt zu entwickeln. Wir haben heute eine veränderte Situation. Wir leben in Wirtschaftsregionen und ich sehe eine große Chance, in der Wirtschaftsregion an der Unterelbe gemeinsame Strukturen zu bauen, gemeinsame Voraussetzungen zu schaffen. Und ich sehe auch, das will ich deutlich herausstellen, dass mit der Metropolregion Hamburg im Hintergrund, was eine starke Wirtschaftszone ist und auch eine Attraktion für die Zukunft hat im Arbeiten, im Wirtschaften und auch im Leben, daran haben viele Kreise und auch eben Anrainergebiete eine große Chance, daran mit zu partizipieren. Und wir müssen aber erreichen, dass wir auf Augenhöhe gemeinsam unterwegs sind. Also von der Seite her haben wir ein hohes Maß an Gemeinsamkeiten, die wir hier mit der Region zu beiden Seiten der Elbe und ganz besonders mit Cuxhaven erfolgreich betreiben können.
Sie selbst haben eine ganz besondere Beziehung zu Cuxhaven. Sie sind hier in der Nähe groß geworden.
Ich bin hier geboren, bin hier aufgewachsen, habe hier meine Liebe zur Elbe, zum Wasser, zu Schiffen gewonnen. Diese Tradition lebt jeden Tag weiter mit und es ist ja nicht nur ein Kindheitserlebnis gewesen. Die eben von mir angesprochenen Dinge beschäftigen mich heute, die ich auch eben ja mit Leidenschaft noch weiter verfolge.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Er ist für Wohl und Wehe der Stadt Cuxhaven zuständig. Oberbürgermeister Dr. Ulrich Getsch, 66 Jahre alt, parteilos und seit 5 Jahren im Amt. 200 Jahre Seebad Cuxhaven, das ist für ihn vor allem Herausforderung. Zwar ist die Stadt in Sachen Touristen top, immerhin 3,5 Millionen Übernachtungen pro Jahr und das ist Spitze in Deutschland. Dafür muss allerdings ständig neu nachgedacht und investiert werden.
Ja, zum Beispiel eine neue Strandpromenade bauen, das sind fast 5 Kilometer, ein neues Thalassozentrum bauen, also Umbau eines Schwimmbades im Bestand, im laufenden Betrieb. Das war eine besondere Herausforderung, Größenordnung rund 8 Millionen. Wir haben aus 2 Museen 1 gemacht, aus dem Fischerei- und Wrackmuseum, das Museum Windstärke 10. Wir haben in Salenburg einen richtigen Hingucker, also das Wattenmeer-Besucherzentrum, also wir haben Weltnaturerbe, Wattenmeer, das ist schon also praktisch eine tolle Sache.
Investitionen kosten Geld. Wer bezahlt das eigentlich, was Ulrich Getsch und seine Mitarbeiter sich immer wieder ausdenken?
Also die ganzen Infrastrukturmaßnahmen, die ich eben aufgezählt habe, kommen alle im überwiegenden Teil aus der Europäischen Union. Und das heißt also, EFRE-Mittel, also aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung, haben 75% der Kosten also finanziert. Ohne öffentliche Förderung werden wir so etwas also nicht weiter hinbekommen. Alleine werden wir es nicht stemmen können.
Im Moment besonders wichtig für den Oberbürgermeister, eine gute Infrastruktur für Fahrradfahrer.
Mit dem Fahrradfahren, das ist mir nochmal ganz wichtig herauszustellen. Aber ökologisch ist es auf jeden Fall also vernünftig, gesundheitspolitisch ist es gut, wenn man also sowas macht. Nein, was mich beschäftigt und umtreibt, ist die Geschwindigkeit, mit der wir solche Veränderungen auf einmal hinbekommen. Mit dem Radfahren sind wir überrollt worden, als wir noch darüber nachdachten, wie schaffen wir ausreichend Parkplätze für Autos. Wie richtet man sich also eigentlich darauf ein, dass solche globalen Veränderungen also so schnell kommen? Wie kann man das antizipieren? Wo kann man da Frühwarnsysteme einbauen? Das ist so das, was mich zurzeit beschäftigt.
Und eigentlich, das weiß gerade der Oberbürgermeister, ist es ein Glück, dass in diesem Jahr 200 Jahre Seebad Cuxhaven gefeiert werden kann. Denn in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war das Ende des Seebades schon angedacht.
Das war also so die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man immer auf gigantische Überlegungen und Projekte kam. Und da ist es so gewesen, dass hier in Cuxhaven eben die Fischwirtschaft total boomte. Zu wenig Wohnraum. Wohnraum wurde gebaut, wo Fisch verarbeitet wird, gibt es eben auch entsprechende Gerüche, gerade also in den 50er Jahren. Und da ist man auf die Idee gekommen, nach Neuwerk, was damals also noch zu Niedersachsen gehörte, dann einfach zu sagen, ja, dann machen wir das doch so, ein Tunnel von Saalenburg nach Neuwerk. Und in Neuwerk wird alles aufgespült, da sind die Sende, dann ist da das Touristenzentrum und noch ein Anleger für die Haddock-Schiffe, die von Hamburg aus ja pendelten, von Hamburg-Cuxhaven, Helgoland bis Hörnum hoch. Ich kenne noch einen ganz alten Kapitän, der das früher auch noch gemacht hat. Das waren so gigantische Pläne und heute muss man sagen, Mann und wieder gut, dass das nicht passiert ist, denn das ist ja heute hochwertiges Nationalpark, Wattenmeer und Weltnaturerbe. Das wäre schon irgendwie komisch gewesen. Ne?
Ulrich Getsch, das Projekt ist gescheitert, abgehakt, weil zu teuer. Zur Geschichte des Seebades Cuxhaven gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Rudolf Martin und der Shanty-Chor Cuxhaven. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. Mindestens zwei Namen sind wichtig, wenn wir heute bei NDR 90,3 über die Anfänge des Seebades Cuxhaven vor 200 Jahren sprechen. Erstens der Göttinger Physikprofessor Georg Christoph Lichtenberg. Er fragte sich in einem öffentlichen Aufsatz, warum Deutschland noch kein Seebad habe. Zweitens der Hamburger Amtmann auf dem Cuxhavener Schloss Ritzebüttel, Amandus Augustus Abendroth, der um 1810 begann, sich um die Verwirklichung von Lichtenbergs Vision zu bemühen. Aller Anfang ist schwer, dazu sprach Jan Graf mit Peter Bussler, Autor des jüngst erschienenen Buches 200 Jahre Seebad Cuxhaven.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Cuxhaven bzw. das Amt Ritzebüttel natürlich schwierige Kämpfe auszufechten. Ich denke an die Franzosenzeit mit den vielen Pressionen, Repressionen. Die Soldaten mussten versorgt werden von der Bevölkerung. Also das war eine sehr, sehr schwierige Zeit natürlich. Und so konnte er seine Pläne tatsächlich erst ganz konkret 1816 in Angriff nehmen.
Gab es Vorbilder? Ich meine, auch ein Lichtenberg hatte sicherlich eine Inspiration gehabt.
Lichtenberg hatte sehr viele Inspirationen. Er war ja ein Mensch, der von Haus aus sehr kränklich war. Er hatte diverse Nervenleiden. Er litt unter dem, was man heute gemeinhin einen Buckel nimmt, also schwerste körperliche Verwachsungen. Und er hatte auch, wie gesagt, Nervenleiden und Hauterkrankungen. Und er versuchte, seine Physis insofern zu verbessern, dass er selber daran glaubte, dass die See, die Seeluft, das Reizklima, ihm dabei behilflich sein konnte. Und er hat ja deswegen auch England besucht, und zwar die damals schon berühmten Seebäder im 18. Jahrhundert. Er war ja Anfang der 70er Jahre des 18. Jahrhunderts, 1772, 73, war er bereits an der englischen Küste, vornehmlich in Margate. Und über seinen Ausflug und über seine Aufenthalte in Margate hat er selber einmal wörtlich gesagt, gesagt, Zitat, in Margate habe ich die beste Zeit meines Lebens verbracht. Und das muss ihn so berührt haben, im positiven Sinne, dass er gesagt hat, warum hat Deutschland noch kein öffentliches Seebad? Wenn ich etwas ins Auge fassen dürfte, sinngemäß vom Tenor her hat er sich so artikuliert, wenn ich etwas ins Auge fassen würde, dann müsste es sein, ein Punkt in der Gegend von Cuxhaven, Neuwerk, auf jeden Fall in dieser Ecke.
Sagt Peter Bussler, er ist Lokalhistoriker in Cuxhaven, hat gerade eine Schrift vorgelegt unter dem Titel 200 Jahre Seebad Cuxhaven. Die wichtigsten Stationen in der 200-jährigen Geschichte gleich hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Das hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Unser Thema ist 200 Jahre Seebad Cuxhaven. Mit dem Cuxhavener Lokalhistoriker Peter Bussler sprachen wir über den Beginn 1816, eine Zeit, die jahrzehntelang geprägt war von großen finanziellen Schwierigkeiten. Der Seebadgründer, Amtmann Amandus Augustus Abendroth, meisterte die Jahre immer wieder nur durch großen Einsatz eigenen Kapitals und durch fleißiges Einwerben weiterer Gelder. In den 1880er Jahren dann der Aufschwung. Die Stadt an der Nordsee wird an das Eisenbahnnetz angeschlossen.
Das erste Mal war es im Grunde genommen möglich, relativ bequem, relativ kommod nach Cuxhaven zu gelangen. Und das haben die Hamburger weitlich und reichlich ausgenutzt natürlich. Denn wir waren ja als Exklave ein Teil Hamburgs bis bekanntlich 1937. Also die Hamburger haben sich hier verlustiert und haben die ihre Wochen und ihre Freizeit gerne hier an der See verbracht.
Heute 40% Gäste aus Nordrhein-Westfalen und Berlin. Das ist damit die größte Gruppe. Natürlich weiterhin viele Niedersachsen und Hamburger aus der Umgegend. 3,5 Millionen Übernachtungen. Damit ist Cuxhaven das größte deutsche Seeheilbad. Was ist das Geheimnis der Stadt?
Das Geheimnis der Stadt, das kann man natürlich von verschiedenen Seiten aus beleuchten. Aber wenn ich es mal als Cuxhavener betrachte, dann würde ich sagen, der große Vorteil unserer Stadt ist, dass wir auf relativ überschaubarem Terrain eine ungeahnte Vielfalt an unterschiedlichsten Landschaften und Landschaftstypen haben. Und ich glaube, das macht den Reiz Cuxhavens aus. Die großen Gegensätze einmal von Marsch und Geest und dann die typischen, für uns typischen Landschaftsformen, Moor, Heide, Wald, Salzwiesen und natürlich die Großartigkeit und die Einmaligkeit des Watts vor unserer Haustür. Ich glaube, diese Faktoren, das ist alles zusammengenommen, ein positives Konglomerat, das hat dazu beigetragen, dass Cuxhaven heute so beliebt ist.
200 Jahre Seebad Cuxhaven heißt das Buch von Peter Bussler, in dem er die Geschichte darlegt. Und wer dort reinschaut, der wird nicht dümmer. Unter anderem kriegen wir etwas zu wissen, was gar nicht so bekannt war, dass 1951 dieses Seebad beinahe mal hamburgisch geworden wäre.
Ja, es ist nicht nur dieses denkwürdige Jahr 1951, als ein Hamburger sich bemüßigt fühlte, vorzuschlagen, dass man doch das Seebad mehr in Richtung Neuwerk verlagern sollte. Und zwar hatte er wirklich Großes vor. Ich glaube, er wollte für die Ewigkeit in die Annalen eingehen. Er hat also damals vor rund 60, 65 Jahren bereits vorgeschlagen, von Salenburg aus, dem äußersten Zipfel an unserer Küste, einen Tunnel zu bauen, einen mehrere Kilometer langen beleuchteten Tunnel, weil er meinte, ein Tunnel, das würde nicht so sehr auffällig sein. Es würde das Watt selber und das Watt und das, was dazwischen eben liegt, nicht so sehr antasten. Und es gab also weitreichende Pläne. Man wollte sogar 3 Schiffsliegeplätze für mittelgroße Touristikdampfer dort anlegen. Man wollte riesige Hotels, 3 oder 4 große Hotels waren auf Neuwerk geplant. Dazu wollte man ein wirklich gigantisches Hallenbad schaffen, um die Badesaison auf diese Art und Weise zu verlängern, gleichzeitig aber auch das Badeleben unabhängig von Wind und Wetter zu gestalten.
Herr Bussler, fantastische Pläne aus Hamburger Sicht. Cuxhaven und ein Seebad in Hamburg-Mitte. Woran ist es dann gescheitert?
Ja, es ist einfach daran gescheitert, dass alles illusorisch war, dass die Leute eingesehen haben, dass sie sich im Grunde genommen selber den Ast absägen, auf dem sie sitzen. Bloß, das sind ja nicht die einzigen Gefährdungen gewesen. Nachher kam ja das riesige in den 60er, 70er Jahren, das gewaltige Neuwerkscher Hörn-Projekt aufs Tapet, wo es darum ging, im Grunde genommen, ja, die Insel Neuwerk und die Sandplatte Scharhörn eigentlich ja, für immer zu zerstören. Denn das sahen die Hamburger Hafenpläne vor, einen Außenhafen für besonders tiefgängige Schiffe hier in der Elbmündung.
Jan Graf im Gespräch mit dem Cuxhavener Heimatforscher Peter Bussler. Im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 geht es heute um zwei Jahrhunderte Nordseeheilbad an der Elbmündung. Zwei Jahrhunderte Seebad Cuxhaven. Dieses Jubiläum nehmen wir zum Anlass für einen Besuch an der Nordsee. Größtes touristisches Pfund der Stadt ist natürlich das Watt vor der Haustür. 3450 Quadratkilometer Lebensraum für Seehunde, Rastplatz für Vögel, Kinderstube für Nordseefische, Theater des ewigen Spiels von Ebbe und Flut. Im Ortsteil Salenburg aus nächster Nähe und trockenen Fußes zu bewundern, im neu eröffneten Wattenmeer-Besucherzentrum. Jan Graf war da.
Seit 1986 gibt es den Nationalpark Wattenmeer und seit dieser als UNESCO-Weltkulturerbe mit dem Great Barrier Reef oder dem Grand Canyon in einem Zug zu nennen ist, verstand man in Cuxhaven, wir brauchen ein neues Wattenmeer-Besucherzentrum. Der bisherige schmucklose Anbau am Wattenmeer-Hochhaus genügte nicht mehr. Mit Mitteln aus Hannover und Brüssel konnte das arme Cuxhaven für rund 3 Millionen Euro direkt am Strand ein neues Ausstellungshaus eröffnen mit Panoramablick ins Watt. Direkt ein ebenso schöner wie tückischer Ort. Ein großes Reliefmodell im Innern der Ausstellung zeigt, wie tief Gräben und Priele das Watt durchziehen. Während alles noch trocken liegt, laufen sie bei auflaufend Wasser schon wieder rasch voll und schneiden dem Wanderer den Rückweg ab. Touristin Kerstin König zählt zu den ersten Besuchern des neuen Hauses.
Es ist erstmal überwältigend, wenn man das so sieht. Ich bin Geografielehrerin und für mich ist das natürlich ein ganz besonderer Bezug, das jetzt mal so live zu erleben. Wenn man an der Küste ist, sieht man das eine, aber hier hat man eben die Zusammenhänge noch mal schön zusammengetragen. Und dass für die Kinder eben auch was zum Anfassen dabei ist und zum Hören dabei ist, das finde ich immer ganz wichtig.
Die Kinder. Das sind Menschen wie Emily zum Beispiel, die etwas weiter mit einer Lupe ausgestellte Insekten betrachten.
Das sind so welche Käfer, die kann man so nicht so erkennen. Deswegen braucht man hier so eine Lupe.
Und die wohnen hier alle in der Salzwiese?
Ja.
Guck mal, da steht was. Über 1500 verschiedene Insektenarten leben in den Salzwiesen. Und manche Arten sogar nur hier.
Ja. Siehst mal. Wieder was gelernt. Im neuen Wattenmeer-Besucherzentrum gibt es sogar einen Ort, der ist nur für Kinder. Da gibt es diesen riesigen Tisch mit vielen ausgestopften Tieren drauf, wie Kormoran, Hase, Feldlerche. Auf Knopfdruck machen die sogar ihre Geräusche und die Kleinen dürfen auch unter den Tisch krabbeln.
Da gibt es so ein paar Bücher, die kann man sich angucken und da gibt es so ein Fell. Und ich mag am besten Der Fernseher.
Oben echte Exponate, unten Filme für die Lütten, dazu Aquarien mit Scholle und Helgoland-Hummer sowie lehrreiche Schaukästen. Und auch Spuren künstlerischer Gestaltung finden sich. Flaschenposten sprechen verschiedene Themen an. Da enthält eine Buddel ein Plastiktier und spricht die Rückkehr des Wolfes in die Küstenheide an. Die nächste enthält einen Trecker und thematisiert den Nährstoffeintrag ins Wattenmeer durch Elbe und Nebenflüsse. An anderer Stelle widmet sich eine wandgroße Bildercollage dem Klimawandel und fügt Windkraftanlagen, ertrinkende Menschen, rissigen Wüstenboden zusammen. Der Lebensraum Wattenmeer verändert sich, sagt der Leiter des Besucherzentrums Bernhard Rauhut, aber er ist nicht bedroht.
Es wird besser. Wir haben Verbesserungen in der Wasserqualität über die Zuflüsse. Wir haben bei der Schifffahrt verbesserte Überwachungen und auch Kontrollen, was Ölverschmutzung oder so etwas, so diffuse Verschmutzung auch betrifft. Wir haben eine deutlich erhöhte Sensibilität diesen Themen gegenüber. Das Müllproblem ist immer noch ein Problem. Meeresmüll ist gerade auch wieder sehr aktuell. Auch dieses Thema Nanoplastik, was sich verbreitet in unserer Umwelt. Aber grundsätzlich sind wir eher in einer positiven Richtung unterwegs.
Das alles zu erfahren im neuen Wattenmeer-Besucherzentrum in Cuxhaven-Salenburg. Mehr Informationen unter wattbz.cuxhaven.de.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute mit einem Besuch am nördlichsten Ende unserer Elbe. 200 Jahre Seebad Cuxhaven. Das Jubiläum wird natürlich das ganze Jahr über gefeiert, mit zahlreichen Veranstaltungen. Im Netz unter www.cuxhaven.de gibt es die Broschüre mit allen Terminen. Dörte Hempel-Seebeck ist Pressesprecherin der Stadt und ihr persönlicher Höhepunkt ist die Leise-Disco. Jetzt am kommenden Freitagabend am Salenburger Strand. Fragt sich der Laie, was bitte ist eine leise Disco?
Also wir gucken ja hier, wie wir den natürlichen Raum, den wir hier haben, also auch das UNESCO-Weltnaturerbe, Wattenmeer und all sowas, dass wir das natürlich nicht für Menschen unzugänglich machen. Deshalb war die Idee, wie kann man mal eine richtig große Party machen am Salenburger Strand, direkt am Wattenmeer, ohne die Natur zu beeinflussen. Da hatte jemand die Idee einer leise Disco. Die gibt es in anderen Städten schon. Das heißt, drei DJs werden mit drei verschiedenen Farben gekennzeichnet, drei verschiedene Musiken spielen. Und Sie und ich vielleicht werden uns dann einen Kopfhörer an dem Abend leihen und können uns dann die Musik nach Farbe wählen. Also Sie tanzen nach Blau und ich vielleicht nach Grün. Nicht beide im Takt, aber mit viel Spaß und einem Sundowner in der Hand.
Tanzen nach Farben mit Blick in die Ferne. Neben solchen einzigartigen Erlebnissen stehen die dauerhaften kulturellen Facetten Cuxhavens. Dazu Bürgermeisterin Erika Fischer.
Wir haben seit 2 Jahren ein neues Museum, das das gesamte maritime museale Feld abdeckt. Das Museum hat den wunderbaren Namen Windstärke 10 und ist eine Zusammenführung aus 2 Museen, die schon bestanden, nämlich dem Wrackmuseum und dem Fischereimuseum. Und dieses neue Museum hat jetzt alle modernen Ansprüche eines Museums erfüllt.
Dann gibt es einen sächsischen Dichter, dessen hier gedacht wird.
Ja, das ist Joachim Ringelnatz. Ja, korrekt, Sachsen. Ist in Wurzen geboren, aber wir sagen ganz gern, dass er in Wurzen geboren ist und dass er in Cuxhaven seinen neuen Namen, nämlich das Pseudonym Joachim Ringelnatz, gefunden hat. Denn er hat Cuxhaven am Ende des Ersten Weltkrieges im November 1918 verlassen und nahm fortan den Namen Joachim Ringelnatz an und veröffentlichte auch nur noch unter Joachim Ringelnatz bis zu seinem Tod.
Wechselnde Ausstellung im Ringelnatz-Museum. Was gibt es derzeit zu sehen?
Im Moment sehen wir noch einen kleinen Beitrag zu der Gegenüberstellung des abenteuerlichen Lebens von Ringelnatz und auf der anderen Seite eben zu seinem Alter Ego, der Kunstfigur Kuddeldaddeldu, in die er ja alles hineingepackt hat, was er erlebt hat, aber auch was er gern erlebt hätte.
In dieser Sendung ist schon häufiger der Name Schloss Ritzebüttel gefallen, natürlich der Sitz der Hamburger Amtsleute. 2 Minuten Gehabstand vom Ringelnatz-Museum entfernt. Hier gibt es auf der Cuxhaven-Kulturell-Tour noch einen anderen Dichter zu entdecken.
Ja, das ist Barthold Hinrich Brokes, einer der berühmtesten Barockdichter, Barocklyriker. Und natürlich hat er hier auf dem Sitz am Dritzebüttel, da war er eingesetzt von den Hamburgern als Amtmann, hier die Cuxhavener streng zu beaufsichtigen. Und er hat die Zeit genutzt, hier seine Dichtkunst zu frönen und hat viele Texte geschrieben, unter anderem auch irdisches Vergnügen in Gott. Und ein Gartengestalter war, auch das kann man hier sehen. Rund um dieses Schloss Ritzebüttel gibt es eben einen wunderbaren Park, der auch schon von Brokes mit angelegt wurde, aber von anderen Amtmännern dann immer weiter vervollständigt wurde.
Mit Cuxhavens Bürgermeisterin Erika Fischer sprach Kollege Jan Graf. Sie hören NDR 90,3. Was Hamburg die Landungsbrücken sind, das ist Cuxhaven die alte Liebe. Ein Muss. Von hier aus schaut jeder Besucher mal aufs Wasser. Im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 geht es heute um das Jubiläum 200 Jahre Nordseeheilbad Cuxhaven. Klar, dass auch wir uns an diesen touristischen Hotspot an der Elbmündung begeben, um Gäste zu treffen. 200 Jahre ist es her, dass der Hamburger Amtmann auf Schloss Ritzebüttel Amandus August Abendroth genau hier das Nordseeheilbad Cuxhaven ausgerufen hat.
Die alte Liebe, dieses Holzgerüst aus weiß gestrichenen Planken am Hafen, eine Mischung aus Bohlenpromenade und Aussichtsplattform. Von hier schweift der Blick ins Watt und zum Hauptschifffahrtsweg, auf dem die Pötte von der Nordsee zur Revierfahrt gen Hamburg in die Elbe drehen. Kein Zweifel, was die Leute hierher lockt. Peter kommt aus Osnabrück, Elke ganz aus der Nähe, aus der Wingst.
Natürlich die Seefahrt, ne? Und auch die Elbe, ne? Die hier eine Breite hat von 15 Kilometern.
Die Mündung der Elbe, der weite Blick, heute mal nicht, heute ist ein bisschen Nebel, aber ansonsten halt das Flair hier um den Hafen herum.
Typische Cuxhaven-Urlauber, das sind die Best-Ager zwischen 40 und 65, sagt man, die hier eine Ferienwohnung mieten. Aber es kommen auch Jüngere. 8 Jahre alt ist Mattis aus Buchholz in der Nordheide, auch gar nicht so weit weg, der hier gemeinsam mit Oma Ruth aus Achim weilt.
Da kann man sich die Schiffe angucken und man kann Hafenrundfahrten machen und baden gehen. Und so weiter.
Wenn das Wetter schön ist, wir waren gestern den ganzen Tag am Strand. Für die Kinder ist das wunderbar. Die buddeln da bei Ebbe und haben Wasser, haben Sand, haben alles da. Nicht? Und ist schon entspannt dann.
Entspannung tut gut. Und das steht ja auch am Anfang des Seebades. Leute sollen hier genesen von allerlei Gebrechen. Aus der Nähe von Gießen in Hessen reist darum zum wiederholten Male das Ehepaar Zoldrick an.
Eigentlich die Seeluft.
Ja. Eigentlich ich mit der Seeluft. Gut für meine Bronchien.
Also Sie sind tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen hier im Seeheilbad.
Mit gesundheitlich, aber halt Urlaub.
Urlauber an der alten Liebe. Lassen sich treiben, atmen ruhiger, schauen rüber nach Neuwerk, wenn der Dunst über der See sich verzieht. Und wer ein Poet ist, der findet hier Inspiration. Auf einem kleinen Schild stehen Zeilen des Dichters Heinrich Heine, der 1823 hier ein paar Wochen lang zur Kur war. Am Werfte zu Cuxhaven, da ist ein schöner Ort, der heißt die alte Liebe, die meine ließ ich dort.
200 Jahre Seebad Cuxhaven. Johann Christoph Lichtenberg hatte bereits 1793 erkannt, wie besonders diese Stadt und ihre Umgebung sind. 1816 dann schließlich die Ernennung zum Seebad. Heute lebt die Stadt vor allem von Touristen, was aber nicht heißt, dass man die Industrie vernachlässigt. Denn Industriebetriebe, das heißt Steuereinnahmen und Arbeitsplätze. Zum Beispiel bei Siemens. Das Unternehmen investiert rund 200 Millionen Euro in den Bau einer Fabrik für Offshore-Windenergieanlagen. Ab nächstem Jahr soll hier produziert werden. Dirk Plietner hat die Baustelle im östlichen Hafengelände besucht.
Gewaltige Kräne stehen auf der endlos scheinenden Baufläche in Cuxhaven. Jeder Kran zieht einen 20 Tonnen schweren Stahlbrocken in die Luft und lässt ihn wieder krachend zu Boden fallen. Das geht durch Mark und Bein. Verdichtung des Untergrunds nennt das Sinja Weselow, die Projektleiterin der Baustelle.
Es kommt hier nachher eine schwere Last drauf auf die Fläche, durch die Arbeiten, die Siemens hier vorhat, was hier produziert wird. Und dann dürfen halt keine Setzungen entstehen. Kann man sich vorstellen, wenn man über eine Straße fährt und die ist nicht so ganz gerade, gibt es halt Probleme.
Schließlich soll die Bodenplatte des neuen Werks später nicht absacken. Um das abzusichern, müssen in den nächsten Monaten außerdem 2200 Pfähle bis zu 30 Meter tief in den Erdboden gerammt werden. Werkchef Thorsten Granzow ist zufrieden mit dem Baufortschritt.
Wir sind aktuell voll im Zeitplan. Also ich denke, für die Region ist das hier wichtig, dass wir hier in Cuxhaven uns ansiedeln. Und es wird eben auch für die Region einen Einzug und eine Sogwirkung haben.
Siemens plane mit dem Werk langfristig mindestens 20 bis 30 Jahre, sagt Granzow. Der Konzern mache schließlich keine halben Sachen. Das entgegnet er Kritikern, die skeptisch sind, ob der Offshore-Markt noch so viel hergibt. Schließlich hat Cuxhaven mit der Pleite des Offshore-Unternehmens Barth schon einen herben Rückschlag hinter sich. Hunderte Menschen standen durch die Flaute der Industrie auf der Straße. Doch jetzt wird alles besser und anders, versichert der Siemens-Konzern auf einer Bürgerversammlung.
Was man zu Anfang jetzt wissen möchte, darüber sind wir informiert. Und das andere, da müssen wir abwarten. Grundsätzlich ist das positiv, ja, doch.
Wie dicht rückt das Werk an die Wohnhäuser ran? Wie laut werden die Bauarbeiten und der Produktionsbetrieb? Alles im gesetzlichen Rahmen, entgegneten Vertreter der Stadt. Dass Siemens nach Cuxhaven kommt, aus Sicht des Cuxhavener Oberbürgermeisters Ulrich Getsch, ist das für die Stadt wie ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl.
Wir erwarten natürlich auch eine Belebung, nicht nur jetzt über die Arbeitskräfte, sondern auch einen Zuzug. Wir erwarten mehr Einkommen, wir erwarten mehr Konsum.
Und auch die meisten Bürger erhoffen sich einen deutlichen Aufschwung für ihre Stadt.
Ja, weil wirtschaftlich in Cuxhaven ist ja nichts mehr. Früher haben wir noch ein bisschen Fischerei gehabt und sowas. So, und Offshore ist ein wachsender Markt und ich denke einfach, dass Cuxhaven der ideale Standort dafür ist. Ne?
Weil das Arbeitsplätze bringt und Schwung reinbringt, genau.
Ich habe mich schon vor längerer Zeit beworben. Ich hoffe, dass ich genommen werde.
Der Oberbürgermeister freut sich, dass Cuxhaven im Wettbewerb mit dem 40 Kilometer entfernten Bremerhaven das Rennen gemacht hat. Neben dem Werk in der Nähe des Cuxhavener Offshore-Hafens sollen sich weitere Zuliefererfirmen ansiedeln. Auch der Bremer Logistikkonzern BLG ist im Gespräch. Ende 2017 sollen im Werk in Cuxhaven die ersten Maschinenhäuser für Windkraftanlagen zusammengebaut werden. Aber erstmal gibt's noch so einiges zu verdichten.
Bis dahin, Ihnen eine gute Woche. Tschüss, Ihre Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Meine Stadt.
Mein Lieblingsmix.